Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Zur Ruhe kommen, Ängste überwinden, nicht mehr kämpfen zu müssen. Das wünschen sich viele. Der Weg dorthin könnte über Kampfsport führen. Wenn Sie das für ein bisschen widersinnig halten, dann lade ich Sie ein, mit mir in die Lebensgeschichte von Ronny Kockert einzutauchen. Trotz schwerer Krankheit in der Kindheit hat er zahlreiche Meistertitel im Taekwondo errungen, später eine eigene Kampfsportart entwickelt, mit der er dann auch traumatisierten Geflüchteten geholfen hat. Über den Weg dorthin wollen wir reden. Guten Morgen, Ronny Kockert.
Guten Morgen.
Shinnergy, so heißt die Kampfkunst, die Sie begründet haben, die mittlerweile auch an der Universität in Wien gelehrt wird. Wir werden uns später ausführlicher damit beschäftigen. Wofür steht denn eigentlich dieser Name?
Shin ist japanisch und steht für Geist, Herz und Erneuerung. Ist eine Kampfkunst, die eins in den Mittelpunkt stellt, nämlich eine Geisteshaltung absoluter Gegenwärtigkeit.
Wäre ich denn jetzt auch fähig, also wir haben jetzt eine Stunde Zeit, da Bewegungsabläufe sozusagen zu lernen, oder könnten wir das hier sogar übers Radio übermitteln?
Selbstverständlich, und ich freue mich auch, da mit den Zuhörern einige Prinzipien trainieren zu können, gleichzeitig hier on air. Und die äußere Bewegung ist das eine, das Wichtigere ist aber die innere Haltung, die diese äußere Bewegung trägt. Und da geht es um Gegenwärtigkeit, da geht es um absolute Präsenz, um im Augenblick agieren zu können.
Kampfkunst ist ein wichtiger Teil des Lebens von Ronny Kockert. Nicht nur, dass er damit andere unterstützt, Konflikte aufzulösen und sich zu finden. Sie hat ihm auch immer wieder selbst aus schweren Situationen geholfen. Und so eine Situation hat sie eingeholt, als sie Kind waren. Was ist damals passiert?
Ja, ich hatte eine sehr unbeschwerte Kindheit am Land, bin aufgewachsen, Fußball, hatte ein eigenes Kanu, war die ganze Zeit im Wald, eine sehr unbeschwerte, sehr bewegte Kindheit, hatte dann aber einige traumatische Erlebnisse, die sich körperlich manifestiert haben in einer Knochenmarksentzündung. Ich weiß heute, dass das ein Ausdruck, nur ein körperlicher Ausdruck dieses seelischen Leidens war, eine Knochenmarksentzündung, wo ich ins Spital kam und endlich auch einmal leiden durfte nach außen hin, denn ich musste diese Erlebnisse ja unterdrücken.
Was waren das für traumatische Erlebnisse?
Darüber kann ich jetzt noch nicht sprechen, aber das waren Erlebnisse, die ich nicht verarbeiten konnte, weil ich eben nicht leiden durfte, weil ich das verstecken musste nach außen hin. Und die Knochenmarksentzündung gab mir sozusagen die Möglichkeit, da endlich einmal auch in der Opferrolle sein zu dürfen, leiden zu dürfen. Und ich war dann monatelang im Spital und war dann fast 2 Jahre lang ohne jegliche Bewegung, durfte mich kaum bewegen, musste meine Schultasche mit so einem Einkaufswagerlauch in die Schule ziehen. Und das war in einer Zeit, wo ich sehr viel alleine war, sehr viel im Bett war natürlich und mich nicht bewegen durfte. Und damals habe ich mich für die Kampfkunst fasziniert. Mein Vater hat mir damals ein Buch geschenkt über Samurai. Und ich habe alles verschlungen zu dem Thema Zen, Samurai, Schwertkampfkunst, Kampfkunst. Und habe davon geträumt, einmal auch so stark und so überlegen sein zu dürfen.
Wahrscheinlich, weil Sie auch selber so gefangen waren in dieser Situation und sich dann nicht bewegen konnten und haben das dann
natürlich
quasi in Gedanken ausgelegt.
Natürlich, ich durfte mich nicht bewegen. Ich hatte einen guten Freund, das war meine Hauskatze, meine Katze. Die hat mich fasziniert, wie geschmeidig, wie elegant, wie effektiv sie sich bewegt hat. Und da habe ich mir gedacht, so werde ich mich einmal bewegen können. Und habe dann auch nach 2 Jahren begonnen mit dem Training, sehr bescheiden, um ehrlich zu sein, denn der Körper in der Pubertät verändert sich ja, und ich durfte mich dann wieder bewegen, konnte aber nicht. Ich musste einzelne Bewegungen wieder neu lernen und habe da sehr mühsam wieder auch als Inspirationsquelle immer meine Katze im Auge, mich begonnen zu bewegen, zu trainieren, auch in den Wäldern meiner Kindheit, und habe gewusst, das ist mein Weg. Die Kampfkunst ist mein Weg.
Und war es tatsächlich einfach nur die Bewegung, die Sie da fasziniert hat, oder war da noch mehr?
Es war vor allem der Spirit, vor allem diese Spiritualität, diese Stärke, die eins voraussetzt, nicht mehr kämpfen zu müssen. Das hat mich natürlich fasziniert, als Kind schwach, im Bett liegend, ausgelacht, weil man sich nicht mehr bewegen kann, ausgegrenzt. Da träumt man natürlich davon, einmal so überlegen und in sich ruhend in der Stärke zu sein.
Wenn Sie sagen, in den Wäldern Ihrer Kindheit haben Sie trainiert, wie sah das dann aus?
Ja, das muss ich sagen, an diese Zeit denke ich sehr gerne zurück, denn meine Realität war natürlich nicht gerade sehr begeistert von der Idee, Kampfsportler zu werden. Das wurde sehr abgewertet.
Warum?
Und belächelt.
Was gab es da für Vorbehalte?
Naja, das war am Land, da war dieser Traum, ein Kampfsportler zu werden, Kampfkünstler zu werden, natürlich für viele absurd, und das wurde belächelt. Ja. Aber in den Wäldern, da konnte ich mir meine eigene Traumwelt erbauen. Da konnte mir niemand meinen Traum zerstören. Ich habe dort trainiert, meditiert, bin mit Rehen um die Wette gelaufen, ja, und konnte mir dort meine eigene Wirklichkeit erbauen. Ich habe Turniere gekämpft im Traum, dort in Gedanken. Ich habe Siegesreden gehalten. Und ich habe damals auch schon gespürt, dass mein Weg der Kampfkunst ist, da etwas Neues zu schaffen. Also dieser Kern von Shinichi hat mich damals schon begleitet. Und interessant ist, dass all diese Träume aus den Wäldern meiner Kindheit sich später dann genau in der Realität erfüllt haben.
Ja, manchmal sagt man ja, man muss etwas manifestieren, ne? Und dann ist das der Weg zumindest, den man dann ganz konsequent verfolgt, weil man das einfach so sehr will, ne?
Ja, das war so und hat natürlich auch seine Schattenseiten, denn man muss aufpassen, man ist dann natürlich auf dieses Thema und hat diesen Weg und verliert viele andere Dinge aus den Augen.
Waren Sie dann Einzelgänger tatsächlich da in den Wäldern oder gab es dann auch einen Kontakt zur Außenwelt?
Ich war dort ganz alleine. Ich habe dann zwar begonnen, mit einem Freund zu trainieren, der schon sehr fortgeschritten war und mich eher als Punching Bull verwendet hat, und bin dann auch in den Verein gegangen, in die Schule. Aber dort in den Wäldern war ich für mich und dort war ich mit meiner Vision, im Einklang mit der Natur und konnte dort wirklich meine Wirklichkeit leben. Und das war wie ein Zauberwald für mich. Auch heute noch, in schwierigen Zeiten, fahre ich immer dorthin zurück und klinke mich dann dieses Kraftfeld ein und in diese Wirklichkeit und in diese Vision eigentlich, die ich damals hatte.
Wie lange hat es denn dann gedauert? Also Sie waren ja körperlich sehr eingeschränkt, haben Sie auch beschrieben, dass Sie tatsächlich diese Bewegungen dann ausführen konnten.
Naja, ich muss sagen, ich habe jede Sekunde, jede freie Sekunde eigentlich trainiert und dann gedacht und meditiert. Und dann ist es eigentlich relativ schnell gegangen. Ich habe mich dann auch in den Verein angemeldet, bin dann in die Stadt gefahren, über eine Stunde zum Training, habe eigentlich die ganze Zeit trainiert und mit 18, 19 bin ich dann auch zum ersten Mal bei Wettkämpfen gestartet, bin dann ins Nationalteam gekommen und konnte dann weltweit auch Turniere kämpfen und viele Kampfsportarten kennenlernen.
Und es war dann ja erstmal Taekwondo. Sie haben aber vorher gesagt, dass Sie sich ja für die japanische Kampfkunst interessiert haben. Taekwondo kommt aus Korea. Ja. Warum sind Sie da dann erstmal in Richtung Taekwondo abgehoben?
Das war ein Zufall, weil ein Verein natürlich in nächster Nähe war. Was mich auch fasziniert hat, waren die Beintechniken, weil die Knochenmarksentzündung ja sich im Bein auch manifestiert hat, dass ich nicht bewegen konnte. Und diese spektakulären Beintechniken und Kicks, die haben mich fasziniert. Aber der Spirit der Kampfkunst im Allgemeinen, wie er im japanischen Zen auch praktiziert wird, der war eigentlich meine Kraftquelle und der war immer Inhalt meines Trainings.
Um ein Gefühl dafür zu bekommen, also wie bedeutsam das für Sie war, da haben wir ja gerade schon Eindruck bekommen. Was wäre denn gewesen, wenn Sie die Kampfkunst nicht für sich entdeckt hätten?
Ja, also ich hatte sehr große Angst. Durch die traumatischen Erlebnisse meiner Kindheit, aber auch durch die Knochenmarksentzündung, war ich ausgegrenzt, nach außen hin, aber im Innern war eigentlich nackte Angst. Und diese Angst manifestiert sich sehr schnell in Wut. In Wut auf die Gesellschaft, in Wut ausgegrenzt zu sein. Und diese Wut hätte sich wahrscheinlich, wenn sie sich nach außen und nach innen manifestiert hätte, also ich wäre wahrscheinlich irgendwo auf die schiefe Bahn gekommen oder hätte mich in der Selbstzerstörung gefunden. Die Kampfkunst gab mir die Möglichkeit, diese Angst, diese Wut, die eigentlich in der Grundlage die Angst hat, dieser Angst Raum zu geben, sie zu leben, sie zu erleben und sie zu integrieren, sie zu veredeln, in Mut zu verwandeln, in Mut etwas Neues zu schaffen. Kämpfen zu können bedeutet nicht mehr kämpfen zu müssen. Das ist das Prinzip, nach dem ich unterrichte, nach dem ich lebe. Es geht darum, diese Teile der menschlichen Persönlichkeit, den Teilen Raum zu geben, sie zu integrieren, zu veredeln und konstruktiv zu nützen.
Aber war Ihnen das als Jugendlicher dann auch schon so bewusst? Oder war zum einen natürlich die Faszination an der Bewegung, zum anderen aber vielleicht auch, keine Ahnung, die Möglichkeit, sich verteidigen zu können?
Naja, als Jugendlicher war mir das jetzt noch nicht so bewusst. Da ging es natürlich darum, diese Wut es allen zu zeigen. Ja, es war eine Wut. Ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt raus, wäre Kampfsportler, wäre erfolgreich, beweise mich. Ich wollte es allen zeigen, wie mutig, wie stark ich bin. Und das war auch ein Teil meines Weges, der einen sehr großen Schatten auch mit sich gebracht hat und mir sehr viele Probleme auch eingebracht hat.
Bonnie Cockert war dann auch sehr erfolgreich, hat gerade eben auch schon erzählt vom olympischen Taekwondo, war da in der Nationalmannschaft, österreichischer Staatsmeister, hat als erster Österreicher eine Medaille bei den US Open Taekwondo-Meisterschaften geholt, aber dann trotz dieser großartigen Sportkarriere irgendwann alles in Frage gestellt. Warum?
Ja, wie gesagt, es Kind, damals nach der Knochenmarksentzündung, hat mich diese Spiritualität, der Spirit, der Kampfkunst, diese edle Geisteshaltung sehr fasziniert. Ich war sehr wütend und wie gesagt, die Wut war eigentlich nur Ausdruck einer innersten Angst. Und ich habe dann im Kampfsport gekämpft, bei Turnieren weltweit, in Asien, in Amerika, in ganz Europa, im Vollkontakt und konnte dieser Wut Raum geben. Da bekam man sogar Medaillen. Ja. Das war für mich wirklich ein Segen, denn wäre diese Wut im Außen eskaliert, wäre ich wahrscheinlich Verbrecher geworden oder im Innen irgendwo der Sucht verfallen, ja, in der Selbstzerstörung. Aber dort konnte ich dieser Wut Raum geben, war der starke Kämpfer im Vollkontakt, habe Medaillen errungen, wurde bewundert dafür. Und bin daran fast zerbrochen, weil dieser äußere Druck, dieses Ego, dieses ich kämpfe, ich bin stark, ich habe keine Angst, dieses nach außen zeigen, natürlich nicht der Realität entsprach. Und das wurde mir damals bewusst. Mir wurde bewusst, dass Kampfsport, das war ein schöner Weg, aber es ging eben um Medaillen. Ich hatte Trainer, da ging es um Medaillen, um Sponsoren, immer mehr gewinnen. Diesen Spirit, diesen Inhalten, dieser Geisteshaltung wurde wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Das wurde immer so als esoterischer Vielefanz abgetan.
Das Interessante ist, Sie sind ja neben diesen sportlichen Erfolgen und eben Auseinandersetzungen oder sagen wir mal Turnierauseinandersetzungen auch privat immer wieder in körperliche Auseinandersetzungen geraten. Wie ist das passiert?
Ja, das war nur ein Spiegel der inneren Haltung. Also ich war ständig in Schlägereien auch verwickelt, habe nie angefangen, wurde immer angegriffen und fühlte mich immer als Opfer. Heute weiß ich, dass das natürlich ganz anders war, denn dieser innere Druck, dieses sich anderen beweisen müssen, wie stark man ist, anderen und sich selbst und dieses ständige Spielen irgendeiner Rolle, hat natürlich innere Widerstände aufgebaut, die sich dann gespiegelt haben, die all jene auf den Plan gerufen haben, die das gleiche Problem haben.
Und also Körpersprache.
Körpersprache, nonverbale Konflikte, Spannungen und so weiter. Mhm. Und ich wurde dann ständig attackiert und habe ständig gekämpft. Als ich das erkannt habe und begonnen habe, diese inneren Widerstände aufzulösen, mit Shin-Chi durch meine Übungen, war ich nie wieder in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt.
Aber Sie mussten das ja erstmal erkennen. Was hat denn dann den Wendepunkt gebracht?
Ich musste das erkennen und war da wirklich an einem Punkt, ich habe das, wie gesagt, auf die Spitze getrieben. Ich habe gekämpft, dreimal am Tag trainiert für Wettkämpfe, mich vorbereitet, habe weltweit überall war in Schlägereien verwickelt und war da in einem Widerstand, war ein einziger Widerstand, ein einziger Konflikt. Und das hat mich wirklich in eine Depression, in einen Burnout, in die Dunkelheit geführt. Und in dieser sehr schwierigen Phase meines Lebens, da habe ich dann erkannt, worauf es wirklich ankommt, habe ich wieder besonnen auf die Zeit meiner Kindheit, auf diese Spiritualität und habe dann begonnen, da anders zu trainieren und Shin-Chi zu entwickeln.
Was unterscheidet denn Shin-Chi von anderen Kampfsportarten?
Die Techniken, die wir verwenden, ist Teil vieler Kampfsportarten, sind effektive Techniken aus dem Taekwondo, Karate, aus dem Boxen, aus dem Kickboxen, teilweise auch Bodenkampf. Aber die Art und Weise, wie wir die Techniken lernen, wie wir unterrichten und die Geisteshaltung, das macht den Unterschied. Im Mittelpunkt steht der Augenblick. Jeder Augenblick ist einzigartig und es geht nicht darum, mit Krampf irgendwelche Bewegungen auswendig zu lernen, mit Krampf da irgendwas durchzubringen. Es geht um eine Geisteshaltung absoluter Gegenwärtigkeit, höchster Aufmerksamkeit und Handlungsfähigkeit, vor allem wenn es darauf ankommt, in Stress, Angst und Konfliktsituationen. Und diese Geisteshaltung, Sanshin nennt man das im Japanischen, diese höchste Aufmerksamkeit, man ist völlig im Augenblick, völlig präsent, die unterrichte ich über die Bewegung.
Ja, da wollte ich gerade fragen, also wie schaffe ich das? Also Beispiel, mich greift jemand an, da reagiere ich natürlich vielleicht im Augenblick, aber grundsätzlich, wenn ich jetzt einfach nur Übungen mache oder sowas, dann ist man doch schnell mal abgelenkt, ne? Das gilt ja in verschiedensten Alltagssituationen, wo man sagt, ja, ich würde gerne mehr bei mir sein, ich würde gerne mehr im Augenblick sein. Wie vermitteln Sie das? Also wie bekomme ich das hin?
Das vermittle ich in der Praxis durch eine spezielle Methodik, die Art und Weise, wie ich die Technik unterrichte, die immer wieder Schablonen aufbricht, die die Trainierenden immer wieder in neue Situationen führt, wo sie im Augenblick improvisieren, agieren müssen, statt irgendwas auswendig Gelerntes abzuspulen. Und das, was Sie angesprochen haben, diese Selbstverteidigung beginnt eigentlich schon viel früher, nämlich wenn man wirklich lernt, im Augenblick zu sein, wenn man sich verteidigen lernt, wenn man diese Dinge integriert, wenn man weiß, wenn man angegriffen wird, kann man sich verteidigen und wie, dann entsteht eine Selbstsicherheit, ein Selbstbewusstsein, das innere Widerstände auflöst, das entspannt und das im Nonverbalen auch anderen Leuten genau diese spiegelt. Man kommt aus dieser Opferrolle raus und wird im Idealfall nicht mehr angegriffen. Die Selbstverteidigung beginnt eigentlich schon viel früher, nämlich in dem Augenblick, wo man durch die Welt geht, durchs Leben geht, in einer Geisteshaltung, die keine Konflikte, keine Widerstände anzieht.
Sie sagen ja auch, wer kämpfen kann, muss nicht mehr kämpfen.
Genau, kämpfen zu können bedeutet nicht mehr kämpfen zu müssen. Da könnte man leicht den ersten Teil weglassen, ich nehme dann das nicht mehr kämpfen müssen. Das funktioniert aber nicht. Man muss schon ausatmen, um tief einatmen zu können. Man muss sich mit diesen Themen schon konfrontieren, mit den Themen Angst, Wut, Aggression. Man muss das Kämpfen lernen. Dann kann man erkennen, wie man diese Inhalte, wie man die nicht mehr bewertet, sondern benennt, integriert und veredelt, konstruktiv nützt. Angst kann lähmen, Angst kann aber auch beflügeln. Aggression kann sehr viel Schaden anrichten, Aggression kann aber auch eine Kraftquelle sein. Und kämpfen zu lernen, seine eigene Grenze zu setzen, sich sein Leben verteidigen zu können, schafft eine Geisteshaltung, wo man es im Idealfall nicht mehr muss.
Sie geben ja auch Seminare im Konfliktmanagement. Das heißt, Sie versuchen tatsächlich dann auch auf die Einstellung der Menschen einzuwirken, dass sie quasi diese Gelassenheit dann auch schaffen auszustrahlen, um dann besser kommunizieren zu können.
Ja, das sind Seminare, die ich für Unternehmen mache, wo Veränderung ansteht, wo Konflikte anstehen. Und dort gehe ich rein und übe mit den Mitarbeiterinnen genau nach dieser Methode. Wie kann man einen Konflikt als Kraftquelle nützen? Wie kann man verbunden sein mit sich selbst und gleichzeitig verbunden sein mit den anderen und aus einem Konflikt, wie gesagt, eine Kooperation zu schaffen? Die volle Kraft zu aktivieren, bei sich, aber auch in Teams und Unternehmen.
Synergy, eine Kampfkunst, und was sich damit bewegen lässt, zeigt sich auch an einem seiner ehemaligen Projekte. Freedom Fighters heißt es. Was hat es damit auf sich?
Die Freedom Fighters sind ein Herzensprojekt und eines der größten Abenteuer meines Lebens. Ich habe nach der Flüchtlingskrise 2016 begonnen, mit Kriegsflüchtlingen zu arbeiten, habe Kriegsflüchtlinge eingeladen, mit mir Kampfkunst zu trainieren. Das ging am Anfang sehr befremdend und hat auch sehr viel Aufruhr mit sich gebracht in Österreich, vor allem bei eher rechtsgesonnenen Menschen. Wenn man hört Kriegsflüchtlinge, Kampfsport, dann ist das natürlich für viele nicht greifbar. Ja? Aber da muss man eben genau hinschauen, denn ich habe bei Begegnungen im Flüchtlingslager habe diese jungen Männer gesehen, 15-, 16-jährige junge Männer, die nichts mehr hatten, aber dieses Leuchten in den Augen hatten. Ja? Da war einerseits diese Angst, alles verloren zu haben, aber andererseits auch dieses Leuchten, dieser Mut nach, ich meine, das waren junge Männer, die sind mit $100 von Kabul bis nach Wien gekommen. Ja. Ja? Die haben Unglaubliches erlebt, Schreckliches erlebt. Und das hat mich sofort angesprochen, das hat uns sofort verbunden. Und ich habe gewusst, genau an diesem Ort, genau zu dieser Zeit, hier und jetzt, bin ich richtig und kann mit meinem Handwerk, mit der Kampfkunst dazu beitragen, diesen jungen Männern Mut zu geben, Mut
warum,
für ein Leben.
Warum
für ein
haben Sie
Leben.
Gewusst, das ist jetzt das richtige Instrument? Also vielleicht können wir das ja auch praktisch machen. Was für einen Effekt hat das dann tatsächlich gehabt, Ihre Arbeit?
Naja, einerseits habe ich natürlich diesen jungen Männern sofort einmal angesprochen, als ich erzählt habe, ich bin Kampfsportlehrer, da haben die Augen geleuchtet. Ja. Das waren junge Menschen, die gerade im Erwachsensein begriffen waren, ich will ein Mann sein und so weiter. Da klingt Kampfsport natürlich einmal nach Härte, nach Männlichkeit. Also mit einem Töpferkurs oder mit Ausdruckstanz hätte ich mir wahrscheinlich schwerer getan. Und da habe ich sie dann fasziniert und da hatte ich dann die Möglichkeit, sie einzuladen und ihnen zu zeigen, dass Kampfkunst eben nichts zu tun hat mit diesem Männerbild, mit dieser Gewalt, mit dieser Stärke, die auf Krampf und Verkrampfung beruht, sondern dass es um eine Einkehr geht, um eine Innenschau und dass es darum geht, Widerstände loszulassen, Ängste bewusst zu machen und aus dieser Wut, die daraus entstehen kann, Mut zu schaffen. Mut für ein neues Leben, Mut zur Veränderung.
Und wenn Sie dieses Männerbild ansprechen, also in Ihrem Buch Der Weg der Freiheit, da beschreiben Sie, es gab ja durchaus auch, sagen wir mal, einige Irritationen, bedingt durch kulturelle Unterschiede, die sich dann doch aufgetan haben. Zum Beispiel, wenn es darum ging, zusammen mit Frauen zu trainieren oder sich vor dem Kampf vor Frauen zu verbeugen. Wie sind Sie damit dann umgegangen?
Da gab es Regeln. Da gab es einen Rahmen und auf diese Regeln habe ich dann beharrt, die mussten eingehalten werden. Und da ging es eben darum, sich voreinander zu verneigen, gemeinsam mit Frauen zu trainieren. Und das war natürlich schon auch sehr fordernd für einen jungen Mann, der noch nie mit einer Frau Sport gemacht hat, dann mit einer Frau Kampfkunst zu trainieren, die noch dazu besser ist als er. Mhm. Sich dann zu verneigen, das war schon eine Herausforderung, das war aber die Voraussetzung für unser Training. Und ich habe in diesen 7 Jahren 300 bis 400 junge Männer, hauptsächlich junge Männer, auch junge Frauen, aber die meisten waren junge Männer, trainiert. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Das sind wunderbare Menschen, die ihren Weg gefunden haben, die großartige Erfolge im Sport, aber auch im Alltag geschafft haben. Es hat aber nicht immer funktioniert. Und ich bin der Letzte, der jetzt da mit der rosa-roten Brille herumläuft. Da muss man differenziert eben denken. Da gibt es eben nicht schwarz-weiß Schubladendenken. Es gab auch oft Momente, wo wir gescheitert sind. Es gab auch viele junge Männer, die ich nicht ins Training aufnehmen konnte oder die ich des Trainings verweisen musste, weil sie sich eben nicht an diesen Rahmen halten wollten oder konnten.
Das ist ja sowieso immer, ich meine, jeder hat natürlich sein Weltbild, was man erstmal als normal empfindet, weil man natürlich irgendwie auch durch Erziehung oder kulturelle Prägung eben da drauf ja geeicht worden ist. Und da ist natürlich immer die Frage, inwieweit nimmt man darauf Rücksicht und wie weit kommt man sich da entgegen? Wie haben Sie das für sich beantwortet, diese Gratwanderung vielleicht auch?
Naja, da muss man eben differenziert wahrnehmen. Ja? Mhm. Dieses Schubladendenken in links, rechts, schwarz, weiß und so weiter, das ist ja nur ein Versuch, sich die Welt einfach zu machen, gibt ein Gefühl von Sicherheit, ja keine ist. Man muss eben differenziert wahrnehmen, den Augenblick sehen und da wirklich im Augenblick entscheiden. Die größte Angst der Menschen ist ja mitunter die Unsicherheit. Man stellt sich gewisse Fragen, woher komme ich, was ist der Sinn hinter all dem, wohin gehe ich und so weiter. Fragen, auf die man in Wirklichkeit keine Antwort hat. Und diese Unsicherheit halten zu können, diese Unsicherheit tragen zu können, das macht für mich auch Menschsein, Erwachsensein aus. Und wenn man das nicht kann, dann sucht man natürlich die Antworten. Und je rigider die sind, umso mehr zieht sie Leute an. Das können irgendwelche Verschwörungstheorien sein, bis hin zu Religionen, die vorgeben, die Antworten zu haben. Das führt zu nichts. Ich denke, es geht darum, im Augenblick zu sein, im Atmen zu bleiben, bei sich zu bleiben, sich zu wundern und diese Unsicherheit auch tragen zu können und dem eigenen Leben seinen Sinn zu geben.
Sie haben ja gerade auch erzählt, es gab dann Bedenken, vor allen Dingen dann von rechten Kreisen. Sie konnten auf der anderen Seite aber auch große Erfolge vorweisen. Nicht nur eben, dass Sie den Geflüchteten mental geholfen haben. Sportlich waren Sie auch sehr erfolgreich, haben viele Medaillen gewonnen. Und einer Ihrer Freedom Fighter ist sogar Weltmeister im Kickboxing geworden und einer Vize-Weltmeister. Hat das dann die Wahrnehmung nochmal ein bisschen verändert auf dieses Projekt?
Ja, also da gab es natürlich am Anfang große Kritik und ich habe die Burschen dann auch vorbereitet auf Wettkämpfe mit großen Erfolgen. Die haben da gekämpft, World Cup-Siege, Staatsmeistersiege, bis hin, wie gesagt, zum Weltmeister und Vize-Weltmeister. Wichtig war aber, wie sie diese Erfolge errungen haben, nämlich nicht durch Aggression, Gewalt, sondern durch diese Geisteshaltung der Gegenwärtigkeit, auch durch diesen Respekt. Und diese sportlichen Erfolge haben ihnen auch sehr stark geholfen bei Asylverfahren. Ich habe das auch eingereicht, habe sie auch begleitet zu Asylverfahren.
Wobei nicht immer. Also einer ihrer Schützlinge ist Ali Reza, habe ich im Buch gelesen. Der ist erstmal zweimal abgelehnt worden. Ne? Also es war jetzt nicht, dass das immer so.
Nein, die Asylverfahren waren
wirklich, durchging.
Nein, das waren sehr schwierige. Das war teilweise die Hölle, was da stattgefunden hat, wo die als Lügner bezeichnet waren. Das war furchtbar. Ja? Und die hatten natürlich die nackte Angst vor Abschiebung. Da ging es ums eigene Leben. Und da haben wir sehr viele schwierige Momente auch durchgemacht. Das hat uns verbunden. Wir sind da immer auch verbunden geblieben. Und letztendlich haben all meine Burschen, der innere Kern, die von Anfang an dabei waren, Asyl bis hin zur Staatsbürgerschaft, haben den Weg gefunden, nämlich auch im Alltag. Ich habe sie auch zu Lehrstellen und zu Bewerbungsgesprächen begleitet und die Burschen haben dann begonnen, die Schule zu machen, zu studieren, eine Lehre zu machen. Einer hat, der Ismail, den ich als meinen Sohn bezeichne, hat sogar eine Kochlehre im Hotel Sacher absolviert, führt mittlerweile sein eigenes Restaurant. Ein anderer ist im Hochbau. Die haben alle ihren Weg gefunden und sind Teil unserer Gesellschaft und sind verbunden mit sich eben und mit den Mitmenschen.
Ronny Kockert. Und diese Hilfe hat sich irgendwann nicht nur auf Österreich beschränkt, wo er herkommt. Er ist auch nach Lesbos gefahren und ist dort unter anderem in Moria gewesen. Wie kam es dazu?
Ja, das war zur Weihnachtszeit, als ich mit meiner Tochter durch die Innenstadt spaziert bin und bei diesen ganzen Weihnachtsglimbim und so weiter völlig überfordert war. Und dann einen Zeitungsbericht gelesen habe über Moria, das Flüchtlingslager auf Lesbos, und gewusst habe, ich muss dort helfen, ich muss dorthin, ich muss irgendwas machen. Habe mich dann beworben als Rettungsschwimmer bei einer spanischen Organisation, die auf Lesbos eben Geflüchtete, die kennt, hat Hilfe leistet. Die haben sich dann aber zurückgezogen, ich bin trotzdem geflogen und zufällig war dann auch die Familie von Ismail, meinem meinem Schützling in Wien, die hat es dann geschafft von der Türkei übers Meer nach Lesbos und war dort im Lager. Und die habe ich dort besucht.
Konnten Sie da einfach so reinmarschieren?
Also die Familie hat außerhalb des Lagers gewohnt, im sogenannten Dschungel, wo alle Menschen leben, die keinen Platz mehr gefunden hat, weil das Lager heillos überfüllt war. Ich habe mich dann aber auch ins Lager reingeschummelt. Das ist natürlich hermetisch abgeriegelt gewesen, weil niemand sehen sollte, wie die Menschen dort leben. Ich habe es dann mit einem Trick auch reingeschafft, habe dort auch gefilmt heimlich.
Wie sah der Trick aus?
Ich habe da mit einem zweiten etwas vorgetäuscht. Der hat einen Kreislaufkollaps vorgetäuscht. Ich bin da hinten rein, war dann drinnen, habe gefilmt und habe diese Zustände dort gefilmt. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, mitten in Europa, wie Menschen dort gelebt haben, in welchem Elend. Unter Plastikplanen im Regen, teilweise hat es auch geschneit, ohne Essen, ohne sanitäre Einrichtungen, ohne medizinische Versorgung, mitten in Europa. Ich habe das gefilmt, habe mit Menschen dort gesprochen, bin dort empfangen worden mit einer Höflichkeit, die ich selten zuvor erlebt habe. Bin dann auch verhaftet worden und mitgenommen worden. Auf meinem Handy wurden alle Fotos gelöscht. Ich hatte aber so eine kleine Handkamera, die ich in der Unterhose versteckt hatte. Und die haben sie nicht gefunden und habe diese Bilder dann nach Österreich mitgenommen, habe die gezeigt. Die wurden auch im Fernsehen gezeigt und wollte darauf hinweisen und habe damit hingewiesen, in welchem Leid Menschen dort leben und welche Schande da stattfindet, dass Menschen mitten in Europa so leben müssen. Das war unglaublich.
Auch dieser Kontrast, den Sie ja dann auch auf der Insel erlebt haben, zum einen eben diese Situation, in der sich da die Geflüchteten befanden und auf der anderen Seite natürlich das Touristenleben, was
ganz normal. Genau, das ist ja die Schande, nicht? Ja. In Europa, man sitzt am Strand, trinkt einen Kaffee, Luxusjachten vor einem, Bars und DJ hinter einem und 2 Kilometer weiter sterben Leute im Morast.
Und die Familie von Ismael, die hat sie quasi da empfangen. Was war das für eine Begegnung?
Das war eine sehr berührende Begegnung. Die Familie hat damals, eine 6-köpfige Familie, hat damals gewohnt in einem notdürftigen, in einer Unterkunft aus Plastikplanen, Kartons, im Regen, im Nassen. Ich habe sie dort gefunden dann auch und die haben mich da empfangen, haben mir in Orangensaft angeboten, Kekse als Letzte und das mit einer Höflichkeit und einer. Das hat mich wirklich sehr, sehr berührt und ich habe ihnen dann auch dort geholfen, soweit ich konnte. Und das war die Familie und ich wusste, dass ich da einen Teil auch beitragen muss, um denen zu helfen. Und was mich auch fasziniert hat, dass die Familie nichts mehr hatte, dort gelebt hat, wirklich unter unglaublichen Zuständen, aber was sie hatten, war die Hoffnung. Hm. Die Hoffnung und die Zuversicht, die haben sie niemals verloren.
Ich glaube, sie haben sogar einen Ring geschenkt bekommen, ne?
Ja, der Vater von Ismael hat mir damals sein letztes gegeben, was er noch gehabt hat, einen Ring mit so einem blauen Stein. Ein Ring seines Vaters, den wollte er mir schenken aus Dank und ich habe gesagt, ich nehme den an, aber wenn du in Wien bist, gebe ich ihn dir zurück. Und vor einem halben Jahr, er hat es dann geschafft auch, über ein Jahr war die Flucht noch und sehr viel Schwierigkeiten und sehr viel Leid. Er ist aber jetzt angekommen und war in Wien und ich konnte ihm den Ring zurückgeben. Das war ein Moment, den ich nie vergesse.
Und Sie haben diese Flucht, sagen wir mal, auf die Entfernung auch begleitet. Das heißt, Sie sind der Familie auf der Flucht nochmal begegnet. In Ungarn ist das, glaube ich, gewesen, ne?
In Belgrad. Belgrad waren Sie dann. Sie haben es dann in Belgrad geschafft und ich bin dann nach Belgrad gefahren in der Nacht und habe dann Sie von Belgrad bis zur ungarischen Grenze gefahren und sie wollten dann über die ungarische Grenze. Das hat nicht geklappt, sie wurden da erwischt und das waren auch Momente. Eine 6-köpfige Familie, ich kann mich erinnern, eine Mutter, die 6 Kinder zur Welt bringt, die wie ein Reh in den finsteren Wald der Nacht laufen muss, gehetzt, sich versteckt, nirgends erwünscht ist, ein Bild, das ich niemals vergesse. Und die Familie hat es dann immer wieder probiert, ich glaube 12, 13 Mal und beim 14. Mal haben sie es dann geschafft und sind mittlerweile jetzt in Deutschland, haben da Aufenthaltsgenehmigung und sind in Sicherheit.
Nun habe ich gerade gesagt, Sie haben den Geflüchteten geholfen. Es gab ja eben dieses Projekt Freedom Fighters. Sie waren aber auch in Moria vor Ort, haben Geld gesammelt, Geld verteilt. Aber letztlich sowas ist ja auch keine Einbahnstraße. Was haben Sie gelernt? Was hat diese Erfahrung mit Ihnen gemacht?
Ja, es hat mein Leben bereichert. Also die Verbundenheit zu meinem Burschen, wie ich sie nenne, zu den Geflüchteten, das war eine Verbundenheit, die auf eins basiert, nämlich auf Hochachtung. Ich habe das nicht aus Mitleid gemacht, ich habe das aus höchster Achtung gemacht. Ich hatte höchste Achtung vor diesen Menschen, die so viel Leid erfahren haben, alles verloren haben und trotzdem bei sich geblieben sind, trotzdem die Zuversicht und die Hoffnung behalten haben. Und das hat mein Leben wirklich bereichert. Ich kann nur auch heute noch sehr dankbar sein für diese Begegnung, die mir wirklich gezeigt hat, worauf es ankommt. Denn wenn ich jetzt die erfolgreichsten der Freedom Fighters hier vor Ihnen aufstelle, ja, die 5 erfolgreichsten Burschen, dann würden Sie niemals draufkommen, dass das Kampfsportler sind. Ja, die könnten auch klassische Musiker oder Künstler sein. Da geht es eben nicht um Stärke, um Härte, um Gewalt oder um Egoismus. Da geht es um Verbundenheit. Das sind allesamt Menschen, die verbunden sind mit sich selbst, mit ihren innersten Gefühlen, die auch leiden und das auch zeigen, ihre Emotionen auch zeigen, aber die auch verbunden sind mit den Mitmenschen, die sich vor allem auszeichnen durch eine emotionale und soziale Kompetenz. Das war ihr Weg und das hat sie ausgemacht und das hat mein Leben bereichert.
Sie haben ja im eigenen Kampfsportzentrum trainiert, was es gab, und da war eben dieses Projekt auch verortet. Mittlerweile gibt es dieses Kampfsportzentrum nicht mehr.
Ja.
Ich glaube, die Corona-Pandemie hat Ihnen da nicht gut getan. Mhm. Wie ist das dann, so ein Lebensprojekt, was so viel Bedeutung hatte? Das gibt es jetzt nicht mehr. Wie konnten Sie diese Lücke für sich schließen?
Ja, ein Prozess der Veränderung, der ständigen Veränderung. Also ich hatte dieses Zentrum 21 Jahre. Das war ein Zentrum mit 1200 Quadratmeter für Kampfkunst, für Yoga, Pilates. Wir haben da wirklich viel bewegt. Wunderbare Menschen, Mitglieder in Wien aus allen Bereichen, die sich vor allem durch eins ausgezeichnet haben, durch dieses authentisch sein, ja, weiß ich sein. Wir haben da über 150 Kurse pro Woche gehabt mit Bewegung. Und das habe ich beendet nach 21 Jahren und das war doch ein Einschnitt in meinem Leben. Ich habe immer gesprochen, das ist meine Existenz und so. Ist es aber nicht, ich existiere nach wie vor. Und es war eine Veränderung, die mir auch gezeigt hat, dass auch wenn man sich dagegen stellt, die Veränderung Teil eines Selbst ist. Und die Menschen haben es ausgemacht, das Zentrum, das war nur vier Wände und ein Dach, ja, auf das kommt es jetzt nicht an. Der Spirit lebt weiter und ich lebe weiter und ich lebe gut weiter. Ich mache jetzt nämlich viel mehr das, was ich am liebsten mache. Ich unterrichte, ich bin Trainer für Kampfsport, für Kampfkunst, ich bin Coach, ich bin für Unternehmen im Konfliktmanagement tätig, ich mache Seminare und habe meine Berufung dort gefunden, im Empowerment. Meine Berufung ist einfach, auch andere Menschen zu empowern, ja, ihnen Kraft zu geben, aufgrund meiner Erfahrung und aufgrund was ich kann mit meinem Handwerk, andere Menschen zu bereichern. Das bereichert auch mich und das ist meine Berufung und mein Beruf.
Ihr ältester Schüler, der ist 81 Jahre alt. Wie macht der sich?
Wunderbar.
Das heißt also, das ist tatsächlich generationsüberschreitend.
Völlig altersunabhängig, völlig unabhängig vom Trainingszustand. Von jedem, von jeder verwirklichbar.
Sie haben vorhin auch kurz angedeutet, viel ist ja eben natürlich auch die innere Einstellung und auch Atemtechnik. Können Sie vielleicht uns jetzt, wir sind ja hier am Anfang des Tages, noch was mitgeben, was wir selber oder was jeder auch zu Hause kurz nochmal für sich nachvollziehen kann?
Der Atem ist der Grundlage jeder mentalen, jeder spirituellen Übung und jede spirituelle Tät, jede spirituelle Kunst, die etwas auf sich hält, hat eine Vielzahl von Atemübungen, sehr komplexe. Die Bauchatmung, im Yoga gibt es Atemtechniken, da glaubt man, der lebt nicht mehr lange, der liegt da verknotet am Boden und hechelt. Ich möchte den Hörerinnen und Hörern aber heute die Meisterübung, die geheime Meisterübung aller Atemtechniken mitgeben. Und
wir sagen es nicht weiter, wir sind unter uns.
Wenn Sie bereit sind mitzuüben, dann schließen Sie die Augen und atmen Sie. Einfach nur atmen. Vielen Dank. Und das klingt natürlich ein bisschen befremdlich, ja, die Meisterübung, aber das ist für mich die Meisterübung aller Atemtechniken. Einfach nur atmen, im Atmen zu bleiben. In dem Moment, wo man im Atem bleibt, bleibt auch der Geist gegenwärtig. In dem Moment, wo man weiter atmet, bleibt auch der Geist im Augenblick und die Zeit vergeht anders. Man bleibt handlungsfähig. Sie können das üben beim Aufsperren der Haustür. Ich kann die Haustür aufsperren und 5-mal meinen Atem dabei unterbrechen oder weiter atmen. Dann geht es gleich viel leichter und die Zeit scheint anders zu vergehen. Kein Wunder, denn wenn der Atem im Fluss bleibt, bleibt auch der Geist im Fluss, bleibt im Augenblick, man nimmt den Augenblick als solches wahr, bleibt gegenwärtig, völlig präsent und kann auch in Konflikt- und Stresssituationen handeln. Die Meisterübung aller Atemtechnik heißt einfach nur atmen. Üben Sie das beim Schuhebinden, beim Haustür aufsperren, beim Kühlschrank öffnen, bleiben Sie im Atemfluss.
Wir atmen entspannt weiter. Ronny Kockert, vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag.
Vielen Dank.